Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 11. On the Road Again. Künstlerpostkarte aus Indien.
Und diese Folge beginnt mit einem Zitat. Das Schlimmste ist, es ist nie etwas abgeschlossen. Es gibt nie den Moment, wo man sagen kann, ich habe gut gearbeitet und morgen ist Sonntag. Sobald man aufhört, ist's, um von vorn anzufangen. Wer hat's gesagt?
Entweder Picasso oder ich.
Das Zitat geht weiter mit, man kann ein Bild sein lassen und beschließen, nicht mehr daran zu rühren, aber man kann nie darunter schreiben, Ende.
Na, das ist dann schon eher Picasso.
Das ist schon Picasso und dir sehr vertraut.
Ja, unterschreibe ich.
Und ich habe das als Auftakt gewählt für diese Podcast-Folge, weil ich letztes Jahr am Ende von Folge 9, die kam aus Indien, aus Bikaner, weil ich da behauptet hatte, vielleicht wäre Indien jetzt mal auserzählt, jedenfalls du und deine Art des Arbeitens hier. Und jetzt, wo wir nach einem Jahr wieder hier sind, denke ich so, auserzählt, abgeschlossen, nie und never. Und also kommen wir dem Wunsch nach von so einigen treuen Hörerinnen und Hörern und senden mal wieder ein bisschen hier auf diesem kleinen, feinen, gänzlich unbeworbenen Kanal und vor allem wieder mit schönsten Sounds, denn wir sind unterwegs und draußen jetzt wieder Südindien entlang des Mandovi Rivers führt uns die Route gerade und du hast sie ausgetüftelt, rein in die Dörfer.
Rein in die Dörfer, rauf auf eine Insel.
Und wir haben uns auch schon ganz gut eingefahren. Ja, und in der alten Packtasche auf dem Bike sind also Papiere und Kreiden und Mikro und Kabel und nur zwei Schlüpper. Jetzt hatte ich gehofft, du würdest
lachen. Einer zu viel.
Einer zu viel. Ich hatte nämlich gehofft, ich gebe dir das Stichwort an. Von wem habe ich das gelernt, dieses Packmaß?
Na, ein guter alter Freund von mir, der schon in den 70er Jahren nach Indien gefahren ist, damals noch über Land und Afghanistan und mit dem Motorrad querbeet durch Indien unterwegs war, bis rauf ins Himalaya. Und ein sehr erfahrener Biker, noch dazu Enfield-Biker. Und wir haben damals, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war, aber es war so ziemlich am Anfang meiner Indienzeit. Das war meine erste große Enfield-Drive. Das heißt also mit einer schweren Maschine in Indien durchs Land. Und ich bin ihm gefolgt und er fuhr vorne weg. Und das war für mich eine existenzielle Erfahrung, also auch eine Lehrstunde, weil ich auf diesem Weg ganz viel gelernt habe über, wie man in Indien Motorrad fährt. Und davon habe ich dann gezehrt und das natürlich durch eigene Erfahrung ergänzt. Aber er hat mich an seinen Erfahrungen teilnehmen lassen und mich gut von Anfang an instruiert.
Und deswegen bekommt er hier auch ein bisschen diese Art Hommage. Zwick heißt er nämlich, oder auch Zwicky, ja, wie du ihn nennst.
Zwickensteiner.
Weil du ihn extrem verehrst. Er trägt also maßgeblich zu all dem hier bei auf irgendeine Weise.
Na gut, das mit der Verehrung wollen wir jetzt mal lassen, weil da würde er sich totlachen, wenn er das hört. Der alte Zeus Zwickelsteiner, weil er ist auch ein sehr ironischer und zur Satire neigender Mensch, der also solchen Pathos, den würde er uns um die Ohren hauen.
Okay, würde er tun, aber es ist schon so eine gegenseitige Bewunderung, so ein bisschen, du hast was für ihn übrig und er auch sehr viel für deine Kunst. Und es ist auch mal wieder mein Bogen. Wobei ich muss sagen, ich höre die alten Haudegen-Geschichten von Zwick auch einfach gerne. Ist mir auch schon total vertraut, obwohl ich ihn zweimal getroffen habe erst. Und die Schlüpper, die kommen ja nicht von ungefähr.
Ja, die Schlüpper, das war so eine Geschichte mit seiner damaligen Freundin, die dann eingepackt hat. Und dann, er hat dann das komplette Gepäck von ihr wieder zerlegt und hatte also maximal zwei Schlüpper, mehr ist nicht drin. Und weil, klar, wenn man jedes Gramm zählt auf einem Drive, weil das ist eine extreme Herausforderung, hier Motorrad zu fahren, in der Hitze, in dem Verkehr. Und man hat auch bei den Straßen. Und die Maschine ist schwer und die Wege sind lang. Das ist ein großes Land.
Ich würde gerne mal zurückspringen zum Anfang unseres Aufenthaltes dieses Jahr hier. Also was heißt unseres Aufenthaltes? Du warst ja länger da, ich komme später. Du warst schon 4 Wochen hier, hast das kleine Atelier entstaubt, geputzt, gemalert, gebaut. Der übliche Wahnsinn eben. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Und einen Pappkarton hattest du nicht geöffnet. Da waren ein paar Sachen von mir drin. Diesmal auch ein paar Klamotten, also Stoff, der hier den Monsun überdauert hat. Und das war wirklich das allererste Mal, dass ich wirklich doch auch mal so eine Kiste aufgemacht habe, die hier den
Monsun... Das war keine Absicht, aber im Nachhinein bin ich froh, dass es so ist.
Es war ein Lehrstück, genau. Denn ich habe es wirklich bisher noch nie so richtig nachvollzogen, so diesen Waschzwang und dieses ganze...
Ja, ich habe keinen Waschzwang, aber es ist so, wenn du hier ankommst und die Dinge... Die stinkt nicht nur, die sind zum Teil geschwärzt und eben alles mieft. Und du kommst nach 30 Stunden Anreise an und dann sollst du womöglich noch, da gibt es kein Gas, gibt es keine Elektrik. Du kannst also eigentlich gar nichts voraussetzen. Und die Zelle ist leer, das Einzige, was ist, das Bett steht da. Und dann fängst du an, die Kisten aufzumachen und die Tonnen zu öffnen, die fest verklebt sind, damit da keine Feuchtigkeit eindringt. Und dann fängst du an, die Kissen und die Decken und die Anziehsachen alles zu entlüften, beziehungsweise erst dann zu waschen. Aber du kommst ja morgens vom ersten Hahnschrei an und bist die Nacht über unterwegs gewesen und ja. Du bist fertig.
Und deswegen wollte ich ja von dieser einen Pappkiste erzählen, weil die hat mich anhand eines T-Shirts und einer Bikehose gelehrt, oh mein Gott, wie das stinkt und was da zu waschen ist. Und das war wirklich ein Lehrstück, ein Exempel. Und ich wollte hier also an dieser Stelle ausdrücklich und vor allen Menschen ganz öffentlich Danke sagen.
Och Gott.
Dass du immer alles wäscht. Und mein Strohbüro.
Ich lasse ja auch zum Teil waschen. Dann.
Aufbaust an der Schattenseite unseres kleinen Häuschens.
Das ist schon was.
Ja, und ich Monsunfest.
Individuelles, ja.
Jedes Jahr neu, danke, 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 so. Und dann kommst du ja auch irgendwann zur Kunst. Und was mich dann wirklich gleich bei der Ankunft beeindruckt hat, waren in diesem Jahr viele, viele kleine Formate, die schon fertig waren. Ausgewählte Sammler haben nämlich das Glück, eine Postkarte zu kriegen, eine kleine, originale Indien-Arbeit.
Naja, es ist so, dass die Tradition der Künstler-Postkarte, die habe ich ja nun nicht erfunden. Das ist schon so, mache ich ja schon seit 30 Jahren, dass ich ab und an mal eine Postkarte verschicke, eine Künstlerpostkarte, also wo ich da versuche, was, kleinformatige Sachen. Wollen wir einen Moment warten?
Nö, Hochzeit.
Gut, Hochzeit schon wieder. Selbst hier verfolgen uns die Hochzeiten.
Es knallt, wir sind in Indien.
Es knallt, ja.
Das regt doch kein Mensch mehr auf.
Lieben die Menschen hier ohne Ende. Es gehört einfach zu jeder Feier dazu. Ja, die Künstlerpostkarten, das ist eine Tradition, die gab es schon im 19. Jahrhundert. Und ab und zu habe ich das Gefühl oder das Bedürfnis, dann mache ich das und dann gibt es den einen oder anderen, dem ich da mal eine schicke. Das müssen nicht unbedingt Sammler sein, das sind manchmal alte Freunde, die ewig nichts mehr von mir gehört haben. Dann habe ich das Gefühl, dass die auch unter dem Aspekt, dass man, wenn man in Indien ist, auch Zeit hat zum Nachdenken. Und dann fällt einem wieder was ein, was man irgendwann vor vielen Jahren gemacht hat. Und dann denkt man ja an den Menschen. Und dann diesen Moment, wo man an ihn denkt, dann ist das vielleicht der Auslöser für mich, dass der dann eine Postkarte kriegt. Das ist auch ein bisschen, vielleicht doch eine kleine Geste, so ein kleines Dankeschön an eine alte Freundschaft oder an eine Verbundenheit oder an einen... Jemand, der einem vielleicht auch in schwierigen Situationen mal geholfen hat oder immer wieder hilft. Es gibt ja Menschen, die so sehr, sehr hilfsbereit und zuverlässig sind, die einen begleiten und die man vielleicht, ich denke, man sollte ab und zu diesen Menschen auch ein kleines Dankeschön oder weiß ich, irgendeiner Form, ist es manchmal ganz schön, das so zu machen. Ja,
Und darauf gibt's Feuerwerk.
Begonnen hat es damit, dass wir in den Anfang der 90er, beziehungsweise Mitte der 90er, als ich hier war, es gab kein Internet, es gab keine Telefonverbindung. Wir haben im Prinzip gehofft und haben uns dann irgendwann mal versammelt. An einem Ort, da gab es einen Fax und dann fand man sich da ein und hat dann stundenlang gewartet, bis man dran war. Und dann hat ein Fax, eine handgeschriebene A4-Seite, die war so teuer im Versand wie eine ganze Woche im Quartier.
Haben wir schon Alzheimer? Haben wir das in Folge 2 oder so schon erzählt?
Das weiß ich nicht. Es könnte sein, aber manchmal ist es auch nicht so schlimm, wenn man es nochmal wiederholt. In dem Zusammenhang ist es deshalb interessant, weil da wurde noch geschrieben. Da gab es tatsächlich auch Postkarten. Man hat Postkarten verschickt und irgendwann habe ich die Postkarten dann eben auch bemalt und in die Postkarten reingemalt und reingeschrieben. Das hat mir dann irgendwie Spaß gemacht. Und das war eigentlich am Anfang, ging die Postkarte an meine Eltern oder an meinen besten Freund oder an meine Schwester oder an die Kinder. Später war es dann so, dass es dann eben so sich für mich so ergab, dass ich sagte, ja, ich, der oder der, der kriegt diese eine. Und es war manchmal so, 2 Monate war ich schon zurück, nach 2 Monaten kam dann die Post an. Und man glaubte schon gar nicht mehr, dass sie kam. Und einmal kam sie sogar ein halbes Jahr später. Oder dann gab es mal den Fall, dass 2 Postkarten zusammengeklebt waren, dass einer 2 bekommen hat, ohne es zu wissen. Aber dann irgendwann, mehrere Jahre später festgestellt, da klebt ja noch eine dran. Und dann war da noch eine drunter, die gar nicht für ihn war.
Ach, wie wunderbar.
Also so, das waren Sachen, die sich so eingeprägt haben. Und heute ist es so, dass ich dann die, weil auch öfter mal was wegkam, die kommen jetzt in ein Kuvert.
Ja, eben. Und dann kriegst du auch eine Menge verwunderte Blicke ab im Post Office. Es ist ja sowieso so in Deutschland, wer schreibt denn noch? Das ist schon selten geworden. Aber hier anscheinend noch seltener. Und Briefmarken gibt es auch nicht mehr auf jeder Post. Die müssen dann gesammelt werden. Das ist hier irgendwie
ganz
so eine,
rar, das ganz ist eine rar Artikel.
Liebesangelegenheit, hier eine Post verschicken zu wollen. Das ist, glaube ich, ein Podcast-füllendes Thema. Thorsten und die Post.
Ja, absolut. Auf die andere Seite des Flusses, ein weiter Weg, eine Dreiviertelstunde gefahren, um dann eine Post zu finden, wo ich wusste, okay, auf dieser Post sind gute Chancen. Und die hatten dann wirklich Briefmarken. Und plötzlich stellte sich heraus, dass das Porto sich verdoppelt hat, was die alte Post gar nicht wusste, wo ich nur Briefmarken bekam. So, ein Rupi-Briefmarken wollte mir, der hat mir der eine dann verkauft. Aber
Entschuldigung, dass mir der am Unterkiefer gerade runterklappt. Was du gerade nicht sehen kannst, hinter dir an der Wand, hinter der Lampe 2 Geckos. Aber sie fressen keine Mücken, sie jagen einen Schmetterling. Dreh dich mal langsam um, habe ich noch nie gesehen. 2 Geckos und der große Schmetterling. Fressen Geckos Schmetterlinge? Guck dir das an. Und ich war jetzt echt, jetzt tun sie so, als wäre nichts. Jetzt bewegt sich keiner mehr. Und das hat mich jetzt einfach irritiert, weil Nature im Studio. Entschuldigung, zurück zu 1 Rupi-Marken und 2 Rupi-Marken. Du bist wieder dran.
Eine Postkarte kostet aber alleine 20 Rupis. Ich hatte aber etwa 15 Karten, die Briefe zu verschicken. Die kosten 40 Rupis. Und er hat mir dann seine einzelnen 1-Rupi-Briefmarken rausgesucht, alle, die er hatte. Und dann kam er auf 10 Briefmarken.
Also 10 Rupis.
10 Rupis, also eine halbe Postkarte.
Also stand der Tagesplan für
also
den nächsten Tag
auch schon. Ich musste die Postkarte halbieren. Und ja, nee, es ist so mit den Briefmarken so eine Krux. Und an meiner alten Post, wo der wunderschöne rote Briefkasten hängt, wo immer alle denken, ist vielleicht ein Mülleimer, dieses verrostete Teil. Und der Postbeamte, der schon in den 90ern arbeitete, der mich auch kennt und immer ganz glücklich ist, wenn er mal wieder einen Stempel benutzen kann. Und der dann auch immer fragt, New Paintings? Und dann will er sich die anschauen. Dann guckt er sich die ganz lange an und dann setzt er genüsslich seinen Stempel drauf. Nur dieses Jahr habe ich die Postkarten alle in Kuvere getan.
Hast du sie zugeklebt, bevor er sie angeschaut hat?
Leider.
Da ist er enttäuscht.
Und er war sichtlich enttäuscht. Obwohl eine Postkarte war nicht im Kuvert. Und das hat ihm Freude bereitet, weil ich ihm die noch zeigen konnte.
Jetzt haben wir viel über die Rückseiten gesprochen, da wo der Stempel drauf kommt und die 1-Rupi-Briefmarke, besser die 20-Rupi-Briefmarke. Lass uns nochmal über die Vorderseiten sprechen, nämlich über deine Arbeiten. Du bist ja eigentlich nicht so ein Friemel-Künstler und im Atelier in Berlin, da widmest du dich den Indien-Themen ja gern mal auf Leinwänden in Größe 1,80x1,80 und jetzt hier diese kleinen, zarten Pinsel. Ist das vollumfänglich befriedigend?
Ja, es ist so, wenn man die locker vom Hocker, man kann auch im kleinen Format die eigene Handschrift zementieren. Der Schwung bleibt derselbe, der Pinsel ist vielleicht ein bisschen kleiner.
Okay. Klein gesoomt, groß gesoomt. Du, ich werfe dir nochmal ein Zitat zu. Gleicher Urheber. Das Werk, das man malt, ist eine Art Tagebuch zu führen. Würdest du das unterschreiben? Bekommen deine Sammler oder auch die Freunde, die Menschen, die dir wichtig sind, jetzt so eine Art Tagebuchnotiz von dir?
Ja, ich würde es nicht negieren, den Satz. Sowas ist schön formuliert und lassen wir es mal so, ist auch gut so.
Lassen wir den mal so stehen, den Picasso. Das kleine Büchlein.
Den Satz.
Den Satz oder den Picasso?
Nee, den Picasso ist was anderes. Also den Satz des Picassos ist dieser Satz des Pythagoras. Der ist schon nochmal ein bisschen freier und ein bisschen lockerer zu handhaben und zu betrachten.
Das kleine Büchlein, aus dem ich dieses Zitat ja habe, das hat es mir gerade extrem angetan, heißt Denken mit Picasso. Ich habe es in unserem Bücherregal zu Hause gefunden. Linke Seite, also deine Seite, genau. Und im Buch eben wahnsinnig viele Einzeichnungen von dir. Du schwingst da sehr, sehr mit diesen Gedanken.
Also ich liebe dieses kleine Büchlein. Sowieso liebe ich so kleine Büchlein. Noah hat mir neulich einen wunderschönen Tucholsky-Miniband geschenkt. Der hat mich auch so unglaublich gefreut. Und ich habe das so genossen, da drin zu blättern und zu lesen. Und dieses Denken mit Picasso, na klar, also die großen Künstler haben doch alle irgendwie auch ihre Notizen verfasst, weil in dem Moment, wo man nicht im Atelier arbeitet, da geistert auch eine Menge im Kopf rum. Und manchmal ist es so, kann man auch nicht arbeiten. Und dann in so einer Krise ist es hilfreich, wenn man etwas anderes machen kann. Ich meine, ein Künstler wie Hemingway, der hat nun geschrieben, der ist dann boxen gegangen oder auf Großwildjacht. Man ist gut für sich nicht dahingestellt, aber Picasso, Manet, Turner, die haben auch alle ihre Notizen verfasst, auch Caspar David Friedrich. Alle haben irgendwie was geschrieben dazu, wenn sie es nicht mehr weiter wussten. Und als Maler bist du natürlich auch immer wieder in diesen Schluchten und Tälern unterwegs in deinem Schaffen. Und da hilft manchmal das geschriebene Wort schon ganz, ganz gut.
Und glücklich sind dann die, die wieder zur Arbeit finden, weil das ist der Kern. Auch ein Gedanke aus diesem Buch, aus diesem Picasso-Büchlein und diesen Gedanken dachte ich so, ja, ist auch meiner. Würde ich gerne mal meinen Eltern zitieren, die sich immer Sorgen machen. Kind, du machst so viel, mach doch mal Pause. Picasso sagte, wenn ich arbeite, ruhe ich mich aus. Nichts tun oder Besuch empfangen ermüdet mich.
Absolut.
Meine Rede.
Ja, das ist das. In der Arbeit steigt man aus seinem Körper, also als Künstler. Also mir geht das so, bin aus meinem Körper raus. Zum Beispiel auf dem Markt. Und ich sitze da manchmal 5 Stunden am selben Platz und bin vertieft in meine Figuration. Dann ist es nicht ungewöhnlich, dass mal einer von den Händlern oder Leuten dort auf dem Markt kommt und sagt, komm hier, du musst mal was trinken. Oder du sitzt jetzt schon 5 Stunden in der Sonne. Das liegt daran, dass ich einfach meinen Körper aus meinem Körper raus bin. Und das ist eine geistige Erholung für mich und eine seelische Entschlackung, dieser Prozess. Verbunden mit körperlicher Anstrengung, natürlich. Du bist körperlich total fertig nach so einem Tag. Das ist klar, aber du bist im Kopf wie gereinigt.
Ja, du bist ein wunderbarer Ehemann, wenn du gut gearbeitet hast. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Jetzt bist du ja gerade weniger der Künstler. Du bist raus aus dem Künstlerkörper. Du bist gerade vorrangig der Fahrer. Du hältst diese schwere Maschine. Ich darf ja hinten mich noch umschauen. Du schaust auf die Straße. Extreme Arbeit, da ist Zeichnen jetzt eigentlich kaum möglich, oder? Obwohl das Skizzenbuch ja mitfährt.
Ja, es hängt davon ab, wie lang die Fahrt ist, klar, aber letztlich das Zeichnen ist für mich mit das Motiv, loszufahren.
Ich sammle Töne, zusammen reden wir und heute haben wir auch noch Schnapssort gesammelt.
Ja, Koriander, Fanny.
Wir haben ganz schön gesessen zum frühen Abendbrot bei Sonnenuntergang in so einem kleinen Familienrestaurant am eigenen Gemüsebeet und kam dann ins Gespräch mit dem Babu dort und dann kam er mit seiner Liste. Können ja mal kurz reinhören.
The spices are there. Then this is a magic masala. It's very strong. This is lighter side. This is little stronger side. The magic is more stronger. Then the jeera is there. Jeera means cummins. Then anise is there. Ginger is there. Jamun is there. Jamun is a blackberry. Then coriander. Coriander yeah. Especially, it is used when we have got stomach upset.
Okay, then we then take coriander.
Oh, what about ginger? It's yours.
Ginger
is more, it is, coriander is more efficient, I think.
Okay, we take coriander.
Coriander, fenny. It's very nice. It is everything. Except what is there.
Okay, we so, take a very small bottle for coriander.
Coriander, yeah. One quarter I'll give you.
Yeah, that's fine. Es gab ja Zeiten, da hat die Tolly Tepper noch gezeichnet. Da gab es die noch überall in den Bergen, an den Hängen. Und jetzt ist alles bebaut. Da haben die in ihren Badewannen-ähnlichen Bassins gestanden. Die waren relativ flach, aber. Und dann haben die Cashewfrüchte gesammelt mit Eimern und dann reingeschmissen. Und einer stand da mit Skistöcken und hat die Cashewfrüchte zertreten. Und dann hast du so einen Abfluss gehabt und durch den Abfluss ist dann der Saft gekommen, der wurde dann aufgefangen und 20 Meter weiter unter dem Mangotree, da wurde schon drauf gewartet und da wurde angefangen Schnaps zu brennen. Und die Nüsse, die übrig blieben, die gingen gleich ins Feuer zum Rösten.
Unser Podcast heißt aber Tee im Atelier, nicht Schnaps. Kosten wir diesen Koriander-Fanny? Ich habe noch nie Fanny getrunken.
Den kosten wir aber nicht hier, nicht unterwegs.
Nicht am Mikro.
Erst wenn wir wieder mehrere Tage an einem Platz sind.
So, und jetzt können wir den Bogen aber nochmal zurückspannen zu dem Platz, wo wir jetzt am späten Abend sitzen, mit Blick nämlich wunderbarerweise auf einen Cashewbaum. Gierst ja immer danach, eine Cashew
ja,
zu erwischen.
Ja, es ist viel zu früh. Eigentlich kommen die, sind die erst im März reif. Und wir hatten heute auf unserer, die Tour wurde länger als gedacht, weil wir eine falsche Fähre genommen haben, die auf eine Halbinsel führte. Und unsere Fähre zur Insel wäre eigentlich ein Stückchen weiter gewesen. Aber das war dann in der Mittagshitze nach dem schweren Verkehr durch die Hauptstadt hier verzeihlich. Aber dann waren wir ganz schön durstig und hatten nichts gegessen. Und dann kommen wir hier in dieses kleine Gasthaus. Da steht ein Cashewbaum im Garten und ich denke, was ist das? Da liegt doch was unter dem Baum. Da lag eine Cashewfrucht, also ein Zeichen, dass die Cashews reif sind. Dann bin ich zum Baum und habe mir zwei Cashews so in die Hand fallen lassen. Ja. Die fallen eben so wunderbar in die Hand. Wenn man sie ganz leicht antippt, dann ist ein Zeichen, dass sie sehr reif sind und dann Scheiben geschnitten.
Gut, was für ein sinnlicher Schluss in dieser Folge, die mit Picasso angefangen hat und mit Zwick, dem alten Haudegen. Post Office, Schnaps und jetzt noch eine Frucht. Wollen wir für heute die schöne Plauderei beenden?
Ich würde sagen, das ist ein guter Vorschlag.
Ich habe aber noch einen Cliffhanger zur nächsten Folge, denn da kommt nochmal was mit Picasso vor. Aber keine Zitate-Sammlung, sondern dann geht es um deine Arbeit neben seiner Arbeit. Oder umgekehrt.
Oh, das ist interessant.
Abwarten. Für heute erstmal danke, Thorsten.
Danke, Rieke.